Ja, seit gut einer Woche läuft jetzt in Deutschland ein großes Sportereignis, die Fußball-Europameisterschaft, ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Interessiert euch das? Ein bisschen, ne? Wenn die Kinder jetzt da gewesen wären, hätten vielleicht manche gesagt, ja, klar, ne? Habt ihr schon geguckt? Ja? Helmut? Jeden Tag? Hat jemand zufällig Karten in einem Stadion oder kennt jemand, der Karten hat? Die sind zu preiswert, ja, das stimmt. Also bei uns war das auch so. Silas, Elias haben gesagt, vor einem halben Jahr, da gehen wir auf jeden Fall mal hin. Ja, dann hat man sich beworben und wir haben uns für die preiswerteren Karten beworben und da wurde dann immer gefragt, bist du bereit, auch für höhere Kategorien zu bezahlen? Haben wir erst mal gesagt, nein, haben wir gar nichts gekriegt. Und jetzt kriegt man immer noch mal so im Nachgang so Angebote und da steht dann so ab 150, ab 400 Euro eine Karte und naja, das war dann doch ein bisschen viel. Was ist neu bei dieser Europameisterschaft? Es gibt eine neue Regel. Wem ist die bekannt? Die Meckerregel. Was heißt denn die Meckerregel? Richtig, sehr gut. Also, die neue Regel bei der Europameisterschaft ist, es darf nur der jeweilige Mannschaftskapitän während des Spiels mit dem Schiedsrichter kommunizieren. Genau. Warum hat man das gemacht? Um die Schiris zu schützen? Ja. Ja, genau, um die Rudelbildung abzuschaffen. Was? Ja, um das Ganze ein bisschen zu ordnen, ein bisschen mehr Ruhe reinzubringen, unnötige Diskussionen zu vermeiden. Natürlich schafft man damit auch, indem man sagt, es dürfen nur zwei sich beschweren oder diskutieren, schafft man da auch mehr Akzeptanz für die Entscheidungen des Schiedsrichters. Das Spiel wird schneller fortgesetzt. Es macht auch keinen Sinn zu diskutieren, weil wenn man das unerlaubterweise macht, kriegt man eine Verwarnung. Es wird insgesamt so die Autorität des Schiedsrichters gestärkt. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. In anderen Sportarten ist das völlig normal. Im Handball zum Beispiel, da gibt es keine Diskussion. Da kann der Schiri noch so ein, ich sage jetzt mal Quatsch, entscheiden, der Spieler geht trotzdem dann vom Feld oder akzeptiert das. Das war beim Fußball jetzt ja sehr stark anders und dem wollte man entgegenwirken. Also es geht darum, das Spiel mehr zu ordnen, dem Schiedsrichter mehr Autorität zu geben. Die Frage ist, warum erzähle ich euch das und was hat das mit dem heutigen Predigttext zu tun? Der heutige Predigttext lautet 1. Samuel, Kapitel 24, die Verse 1 bis 20. Ich lese den Text nach der neuen Luther-Übersetzung. Und David zog von dort hinauf und blieb in den Bergfesten bei Engedi. Als nun Saul zurückkam von der Verfolgung der Philister, wurde ihm gesagt, siehe, David ist in der Wüste Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, David samt seinen Männern zu suchen bei den Steinbockfelsen. Und als er kam zu den Schafhürden am Wege, war dort eine Höhle, und Saul ging hinein, um seine Füße zu decken. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Da sprachen die Männer Davids zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Rock Sauls. Aber danach schlug ihm sein Herz, dass er den Zipfel vom Rock Sauls abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn. Denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer mit diesen Worten von sich und ließ sich nicht an Saul vergreifen. Als aber Saul sich aufmachte aus der Höhle und seines Weges ging, machte sich danach auch David auf und ging aus der Höhle und rief Saul nach und sprach: Mein Herr und König. Saul sah sich um. Und David neigte sein Antlitz zur Erde und fiel nieder. Und David sprach zu Saul: Warum hörst du auf das Reden der Menschen, die da sagen, David sucht dein Unglück? Siehe, heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Mein Vater, sieh doch hier den Zipfel deines Rocks in meiner Hand. Dass ich den Zipfel von deinem Rock schnitt und dich nicht tötete, daran erkenne und sieh, dass nichts Böses in meiner Hand ist und kein Vergehen. Ich habe mich nicht an dir versündigt, aber du jagst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wie man sagt nach dem Sprichwort: Von Frevlern kommt Frevel, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund, einem einzelnen Floh? Der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe darein und führe meine Sache, dass er mir Recht schaffe und mich rette aus deiner Hand. Als nun David diese Worte zu Saul geredet hatte, sprach Saul: Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und weinte und sprach zu David: Du bist gerechter als ich, du hast mir Gutes erwiesen, ich aber habe dir Böses erwiesen. Und du hast mir heute gezeigt, wie du Gutes an mir getan hast, als mich der Herr in deine Hand gegeben hatte, und du mich doch nicht getötet hast. Wo ist jemand, der seinen Feind findet und lässt ihn im Guten seinen Weg gehen? Der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Die Bücher Samuels war für mich jetzt relativ neu. Ich bin da im Alten Testament nicht so firm, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es gibt zwei Bücher Samuels. Diese Bücher fassen verschiedene Überlieferungen zusammen, die sich hauptsächlich mit den Figuren Samuel, Saul und David beschäftigen. Thematisch geht es in diesen Samuel-Büchern hauptsächlich um das Königtum in Israel, Juda. Und es gibt praktisch drei hauptsächliche Fragen, die dort oder Themen, die dort bearbeitet und überliefert sind. Das eine ist die Entstehung des Königtums im Übergang der Richterzeit. Das heißt, es geht hauptsächlich um die Personen Samuel und Saul. Im Anschluss daran geht es dann um David und seinen Aufstieg zum König von Juda und Israel. Und da spielt jetzt auch diese Geschichte, also dort geht es hauptsächlich um die Beziehung Saul und David. Und in dem letzten Teil, vor allen Dingen im zweiten Buch Samuel, geht es dann darum, wer letztendlich auf David folgt. Also um die Frage, welcher Sohn Davids seinem Vater auf dem Thron folgen wird. Insgesamt kann man also sagen, das zentrale Thema der Samuel-Bücher ist das Königtum in Israel und die Erwählung des konkreten Königs durch Jahwe, durch Jahwe. Also wie macht Gott das oder wie wählt er den jeweiligen König aus? Der konkrete Kontext dieser Geschichte, die jetzt in dem Predigttext dargestellt ist, kann man vielleicht kurz so zusammenfassen. David hat am Hofe Sauls gelebt und Karriere gemacht. Er hat dort den Sohn Sauls, Jonathan, als Freund gefunden, hat mit ihm Freundschaft geschlossen und so noch eine engere Beziehung zu dem Hofe bekommen. Und ganz eng wurde die Beziehung dadurch, dass David die Königstochter Michal, so hieß es, geheiratet hat. Das hört sich alles nach einer tollen Karriere an, nach allem, was gut ist. Man würde sagen, heile Welt. David war aber auch sehr erfolgreich auf militärischer Ebene und das hat Saul ihm geneidet. Er war neidisch auf die militärischen Erfolge von David und hat deshalb ihm nach dem Leben getrachtet. David ist daraufhin geflohen, hat Leute um sich versammelt, die praktisch seine Anhänger waren und mit ihm kämpfen wollten, sogenannte Freibeuter, würde man heute sagen. Und mit denen hat er sich dann in der judäischen Wüste versteckt. Und Saul jagt David jetzt mit 3000 Mann hinterher. Man sagt, David sei mit einer Gruppe von etwa 400 Leuten unterwegs gewesen. Das ist so der Zusammenhang, in dem die Geschichte spielt. Und jetzt sind die in der Wüste und David wird praktisch von 3000 Leuten von Saul verfolgt. Der vorliegende Text gliedert sich jetzt in zwei Teile. Der erste Teil beschreibt neben der Einleitung diese Szene in der Höhle. Also es kommt dazu, dass eben David schon in der Höhle sitzt mit seinen Leuten und Saul musste, so wenn man das liest, erkennt man es nicht so direkt, sondern man muss Interpretations- oder Übersetzungshilfen in Anspruch nehmen. Saul ist praktisch in die Höhle gegangen, um sein Geschäft zu verrichten. So wird es hier beschrieben. Und während er praktisch den Toilettengang macht, hätte David die Möglichkeit, ihn zu töten. Statt ihn zu töten, geht er hin und schneidet ein Stück von dem Rock Sauls ab und geht wieder zurück und erklärt auch seinen Männern, warum er ihn nicht getötet hat. Das ist praktisch so die eine Szene. Dann geht Saul aus der Höhle wieder raus, zieht mit seinen Leuten weg. David geht hinterher und stellt ihn praktisch zur Rede und sagt ihm, hier, ich habe dir hier nichts getan. Und der Rockzipfel ist eben der Beweis. Und dann kommt es zu einem Dialog zwischen David und Saul. Wenn man ganz einfach den Text interpretiert, ich habe das jetzt mal in wenigen Sätzen versucht, das lese ich euch so vor, würde ich Folgendes sagen. Saul trachtet ohne Grund oder ohne nachvollziehbaren Grund, vielleicht ist der Grund auch nachvollziehbar, Neid ist immer etwas, was ja, Menschen dazu bringt, andere Menschen nicht zu mögen, aber es ist eigentlich kein Grund. Also Saul trachtet ohne Grund David nach dem Leben und verfolgt ihn in der Wüste. Und dann gibt eben Gott David die Möglichkeit, seinen Feind loszuwerden. Er schafft eine Situation, wo der Saul praktisch nicht geschützt ist und jetzt könnte David ihn ohne Probleme aus dem Weg räumen und er wäre selber nicht mehr gefährdet durch Saul. David entscheidet sich aber dafür, Saul zu verschonen. Danach, wie gesagt, zieht David dem Saul nach und stellt ihn zur Rede und sagt ihm, ich habe dich verschont, obwohl du mich verfolgst und mich töten wolltest. Und nach dem Dialog kommt es praktisch dann gewissermaßen zur Einsicht, indem Saul sagt, dass David recht hat. Saul sieht also seine Schuld ein und bezeichnet David als den gerechteren Menschen. Und zum Schluss sagt er sogar, der Herr vergelte dir Gutes für das, was du heute an mir getan hast. Wenn man die Geschichte so sieht, könnte man sie interpretieren, auch zu dem Thema des heutigen Sonntags, dass eben das Gute über das Böse gesiegt hat. Dass das Gute, die gute Tat gegenüber dem Feind dazu geführt hat, dass der vielleicht auch seine Gesinnung geändert hat. Ich denke, das wäre eine durchaus legitime Interpretation, wie man den Text ausschmücken, erklären könnte. Und man könnte hier dann auch schon beenden. Das Gute mit Bösen überwinden, wie gesagt, ist das Thema des heutigen Sonntags. Und diese Geschichte zwischen David und Saul wäre eben ein schönes Beispiel dafür, wie das gelingen kann. Es wäre praktisch ein Vorbild dafür. David hat das damals mit Saul gemacht und wir können es heute auch so machen. Man könnte die Geschichte auch als Aufruf verstehen an uns heute, dieses Verhalten Davids nachzuahmen im Alltag, wo wir sicherlich jeden Tag jemanden finden würden, den wir nicht leiden können, der uns blöd anmacht, der uns übel nachredet oder der uns sogar verletzt hat, körperlich, psychisch, keine Ahnung. Und es gibt bestimmt auch Situationen, in die wir hineingekommen sind, wo wir dem so richtig eine auswischen können. Und die Frage ist, ob wir es machen oder nicht. Dafür könnte die Geschichte ein Aufruf sein. Es geht also darum, Menschen, die nicht meine Freunde sind, die vielleicht meine Konkurrenten sind, die mich verspotten, die schlecht über mich reden oder die mich verletzt haben, denen trotzdem Gutes zu tun. Für mich hat sich aber die Frage gestellt, warum gelingt es uns das so selten? Warum gehen wir Menschen nach, die uns eigentlich, oder warum gehen wir Menschen nicht nach, die uns eigentlich was Schlechtes wollen? Eigentlich gehen wir denen eher aus dem Weg und wollen mit denen nichts zu tun haben. Und wir haben auch nicht unbedingt die Idee, denen was Gutes zu tun. Warum gelingt also solches Verhalten uns Menschen nicht? Und wenn wir hier als Christen sitzen, muss man halt ehrlicherweise auch fragen, warum fällt es mir als Christ auch so schwer, diesen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, zum Beispiel mit dem heutigen Sonntag, Böses mit Gutem zu überwinden, warum kriege ich das im Alltag nicht hin? Und ich glaube, der Predigttext kann eine Antwort darauf geben, kann uns helfen, dass wir dieses Verhalten vielleicht leichter finden, leichter zulassen können und leichter in die Tat umsetzen. Denn der Predigttext zeigt die Voraussetzungen für entsprechendes Handeln, das David tut, auf. David begründet sein Handeln immer wieder. Und darauf möchte ich jetzt mit euch nochmal eingehen. Was glaubt ihr, was ist der entscheidende Satz oder die entscheidenden Sätze in dem, was David sagt?
Also er sagt, dass Saul berufen ist.
Ja.
Er Gottes Berufung nicht zerstören möchte. Und er sagt, was mir auch wichtig vorkommt, dass nicht aus eigener Kraft wir zu tun haben, sondern durch seinen Geist. Er sagt, Gott wird handeln.
Ja.
Oft ist er so, wenn ich in Probleme komme, dass ich alle möglichen Möglichkeiten selber managen möchte oder vielleicht auch die guten und die schlechten. Und ich bin ja jetzt gut, ich sag mal nicht. Anstatt zu sagen, Herr, ich habe einfach lieb und du wirst handeln. Du wirst das in Ordnung bringen.
Ja. Jetzt nochmal das Wort handeln durch ein anderes Wort ersetzen. Dann, ich glaube, ist das da, was wir wollen. Was sagt David? Was ist das Entscheidende? Warum nimmt er die Möglichkeit nicht wahr, Saul zu töten? Das ist das eine. Er sagt, Saul, du bist der Gesalbte des Herrn. Du bist mein Herr als König und du bist der Gesalbte des Herrn, also der Gesalbte Gottes, von Gott eingesetzt. Das ist das eine Wichtige. Aber es gibt noch was Zweites Wichtiges, was ich vielleicht noch für wichtiger erachte.
Gott ist Herr.
Aha. Wie heißt es hier? Und das sagt er mehrmals. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir. Und später nochmal. Der Herr wird Richter zwischen mir und dir. Also es geht darum, die Rolle Gottes in meinem Leben. Er wird Richter sein zwischen mir und dir. Und darauf möchte ich jetzt noch mal gucken, was das für uns bedeuten kann. David zeigt also seine Beweggründe für sein Handeln mehrmals deutlich auf. Er macht das gegenüber seinen eigenen Leuten klar. Er sagt denen, hier, passt mal auf, ich habe dem nur den Rockzipfel abgeschnitten, aber ich habe nicht die Möglichkeit genutzt, die mir Gott gegeben hat, Saul zu töten. Und dort sagt er ihnen, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Das ist genau das, was Mary gesagt hatte. David respektiert Saul als König, als seinen König. Nämlich deswegen, weil er von Gott eingesetzt wurde und bringt das mit den Worten als Gesalbter des Herrn zum Ausdruck. Und das macht er, obwohl ihm Saul feindlich gesinnt ist. Also er erkennt weiterhin die Machtverhältnisse an. Er erkennt praktisch die Regeln an. Er wendet keine Gewalt gegenüber dem König an, auch wenn er sein Feind ist. immer wieder auch eine Frage in der Politik, im weltlichen Geschehen, wie geht man mit Tyrannen um? Ja? Aber das nur nebenbei. Also diese Frage ist auch sonst interessant. Das andere, was David immer wieder sagt, sind nochmal eben diese zwei Sätze. Der Herr wird Richter sein zwischen mir und dir und wird mich an dir rächen, aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. Das heißt, David erkennt Gott als Richter an. Das ist die Autorität Gottes in seinem Leben. Gott ist der Richter. Und damit schützt diese Einsicht, diese Überzeugung, David davor, Selbstjustiz zu üben. Im weiteren Dialog mit Saul sagt er, der Herr sei Richter und richte zwischen mir und dir und sehe da rein und führe meine Sache, dass er mir Recht verschaffe und mich rette aus deiner Hand. Hier geht David noch ein Stück weiter oder bringt noch ein bisschen mehr zum Ausdruck. Er akzeptiert Gott nicht nur als Richter, der sagt, du oder du bist schuld, oder du bist gerecht, du bist ungerecht, sondern er drückt hier auch ein Stück weit Vertrauen gegenüber Gott aus, dass er ein gerechter Richter ist. Er hat das Vertrauen in Gott, dass er gerechte Entscheidungen fällt und dass er damit auch David zu seinem Recht verhilft und dass er praktisch sein Leben in die rechte Bahn führt. Also ein Vertrauen in Gott, dass Gott es gut mit ihm meint. Ja? So, und jetzt denkt nochmal zurück an den Anfang. Bei dieser Fußball-Europameisterschaft soll dem Schiedsrichter mehr Autorität gegeben werden, damit eben er mehr Anerkennung als Spielleiter bekommt, dass es weniger Diskussionen gibt, dass seine Entscheidungen mehr akzeptiert werden. Und die Frage ist, ja, wem bringt das denn einen Vorteil? Für wen ist das positiv? Heute in unserer individualistischen, demokratischen Gesellschaft würde man sagen, ist doch ungerecht, darf nur einer mit ihm reden, der kann pfeifen, was er will, so ungefähr. Sage ich als Trainer auch manchmal, dass man manche Schiedsrichter sicherlich auch einen anderen Job gegeben hätte können. Ja? Aber wenn man das so akzeptiert, dass der Schiedsrichter der Spielleiter ist und es keine Diskussionen gibt, wem bringt das Vorteile? Wem vorhauptsächlich? Ja, ich würde sogar sagen, es bringt denen den meisten Vorteil, die am meisten meckern. Das habe ich nämlich als Trainer oft erlebt. Es gibt Spieler, die müssen alles und jedes kommentieren, regen sich über den Schiri auf. Ein paar deiner Mitspieler kennst du, kriegen dafür Geld, regen sich noch mehr auf, gehen dafür runter, schwächen damit die Mannschaft, spielen dadurch schlechter. Warum? Indem es keine Diskussionen mehr gibt, muss ich mich nicht mehr mit dem Schiri beschäftigen und seinen Entscheidungen. Ich kann mich endlich auf mein Spiel konzentrieren, auf die Aufgabe, die ich eigentlich habe. Und ich glaube, das kann man wirklich im Fußball auch beobachten, Spieler, die das können, sich raushalten, die sind einfach besser. Und das ist die Frage, kann man das auf unser Leben übertragen? Wenn wir Menschen Gott als den gerechten Schiedsrichter in unserem Leben akzeptieren, dann hätte das auch Konsequenzen für uns. Es würde uns eben auch vor Selbstjustiz und Rache schützen. Denn es wird in unserem Leben auch immer wieder Situationen geben, vielleicht sind das auch Prüfungen, die uns Gott da in den Weg stellt, wo wir uns an unserem Gegner, Konkurrenten, Feind will ich nicht unbedingt immer sagen, rächen können. Und dann ist die Frage, ob wir uns für die Rache entscheiden oder ob wir uns einfach dafür entscheiden, die goldene Regel des Zusammenlebens einzuhalten. Es könnte auch dazu führen, wenn wir Gott als den Richter in unserem Leben, als den Schiedsrichter in unserem Leben akzeptieren, dass wir nicht mehr über andere richten. Wenn wir ehrlich sind, dann verbringen wir oft viel Zeit und Energie damit, andere und deren Verhalten zu bewerten, zu beurteilen, schlecht zu reden, zu verurteilen. Wenn wir sagen würden, Gott ist der Richter über das Verhalten des anderen, dann hätte ich viel Zeit und Energie vielleicht gewonnen, die ich woanders vielleicht besser einsetzen kann, weil eben Gott diesen Job übernimmt. Gott übernimmt den Part. Ich muss mir da eigentlich gar keine Gedanken drüber machen. Und letztendlich hilft es vielleicht auch, dass Gott der Richter in unserem Leben oder für unser Leben ist, dass wir Entscheidungen des Lebens, des Schicksals vielleicht manchmal besser akzeptieren. Das ist sicherlich ein schwieriger Part und ich kann auch jetzt verstehen, wenn da manche sagen, damit kann ich jetzt nicht mitgehen. Wir hadern häufig im Leben mit Entscheidungen anderer Menschen. Sei das der Politiker, die unser Leben beeinflussen, sei es der Vorgesetzte oder der Chef am Arbeitsplatz, sei es bei den Kindern der Lehrer oder auch in den Augen der Eltern. Was macht der Lehrer hier wieder Komisches? Ja, muss das so sein? Kann man das nicht anders machen? Oder dass sich Eltern oder dass sich Kinder über die Entscheidungen der Eltern wundern. Oder andersrum, Eltern die Entscheidungen von Kindern nicht verstehen und nachvollziehen können und völlig aus der Bahn geworfen werden. Oder wenn uns Schicksalsschläge treffen, Lebensereignisse, sei es Krankheit, Unfälle, vielleicht aber auch manchmal was ganz Positives, was Menschen dann durcheinander bringt, weil sie danach fragen, warum muss das jetzt so sein? Dass man immer nach hinten guckt, warum hat er sich jetzt so entschieden? Warum muss der das so machen? Warum hat mich diese Krankheit getroffen? Wenn wir es wirklich glauben, als Christen, dass Gott einen guten Plan für unser Leben hat, und das ist ein wichtiger Glaubensinhalt, glaube ich, des Christentums, dann muss ich mich einfach nicht darum kümmern, über andere zu richten. Und ich muss auch nicht hadern über Entscheidungen von anderen Menschen. mit den Schicksalsschlägen, das ist immer schwierig und ich glaube, das ist auch nur allzu natürlich und menschlich. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, das dann einfach so zu akzeptieren. Aber auch das bietet Gott uns an. Und ich glaube, wenn wir das annehmen, dann kann man sich mehr auf das eigene Spiel, auf das eigene Leben konzentrieren. Man vergeudet einfach nicht mehr so viel Zeit damit, über andere zu richten. Man verbringt auch nicht so viele Fragen oder so viele Energie mit Fragen nach dem Warum. Ich hadere vielleicht nicht mehr so viel über Entscheidungen von anderen. Und wenn ich Gott mehr vertraue, dass er als gerechter Schiedsrichter in meinem Leben auftritt, dann kann ich mich eben vielleicht auch mehr um mein eigenes Leben, auch vielleicht als Christ, kümmern. Und ich muss nicht Entscheidungen unter Druck, mit wenig Energie fällen, sondern ich habe vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit zu überlegen, zu reflektieren, was wäre denn hier der Weg Jesu gewesen. Wenn ich das kann, dann habe ich vielleicht auch wieder mehr Energie, anderen Menschen Gutes zu tun, auch wenn sie nicht meine Freunde sind. Und vielleicht ist das auch das, was Jesus damit meint: Ich will euch erquicken, dass man einfach ein zufriedeneres, ein glücklicheres Leben führen kann, weil man eben belastende Dinge an Gott abgeben kann, eben Dinge, die mir Zeit und Energie rauben, wie zum Beispiel über andere zu urteilen, nach dem Warum zu fragen. Das kann uns Gott abnehmen. Gott als Autorität in meinem Leben zu akzeptieren, der richtet und der einen guten Plan für mein Leben hat. Amen.